Können wir das mal ganz laut lesen, was da steht? Alle Sünder willkommen. Gemeinsam mal. Alle Sünder willkommen. Wisst ihr, was ich glaube? Dass dieses Schild an jeder Gemeindetür stehen sollte. Oder? Wer ist dafür? Nicht alle? Bist du kein Sünder? Sind wir wirklich Sünder? Sind wir wirklich Sünder? Das ist das Thema. Das ist das Thema. Sind wir wirklich Sünder? Sehr provozierend, was ich da für ein Thema gewählt habe, oder? Manche sagen das immer, ist der verrückt? Na klar sind wir Sünder. Naja, warten wir mal ab. Sind wir wirklich Sünder? Am Anfang möchte ich euch eine Bibelstelle vorlesen. Wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr aufschlagen, Römer Kapitel 6, Vers 23, da steht, denn der Lohn der Sünde ist das Leben. Achso, ihr seid wach. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wir wissen aus der Bibel, dass der Tod gekommen ist durch die Sünde. Das hat Gott nicht gewollt. Gott hat nicht gewollt, dass du und ich sterbe. Er hat uns eigentlich geschaffen für das ewige Leben. Und dann kam etwas, und wir bezeichnen das als Sünde. Das war der Untergang des Menschen. Und ich möchte einfach am Anfang mal etwas vorlesen, nämlich, was ist Sünde überhaupt? Das hebräische und das griechische Wort, das mit Sünde übersetzt wurde, zieht sich in zwei Hauptbegriffen durch die ganze Bibel hindurch. Der erste Begriff bedeutet so viel wie Übertretung. Sünde bedeutet vom Wort her so etwas wie übertreten. Übertreten bedeutet, überzutreten oder sich über eine festgesetzte Grenze hinwegzusetzen. Die Bibel nimmt dort ein sehr sportliches Beispiel. Wer von euch interessiert sich für Sport? Ja, ich auch. Machen tue ich es nicht so oft, aber ich interessiere mich zumindest dafür. Und es gibt so eine Disziplin, zum Beispiel Weitsprung. Kennt ihr das? Und da ist eine Markierung, oder? Und dann gibt es eine rote Markierung. Was bedeutet das? Wie bitte? Nein? Ja, genau, überweit, genau. Die rote Markierung? Da darf ich nicht rüber. Ich muss vor der roten Markierung springen. Jetzt springt jemand, stellt euch mal vor, der Weltrekord im Weitsprung, irgendwas 9,80 Meter oder noch weiter, die ist unglaublich, die ist ja Wahnsinn, was die springen. Ich bin früher, glaube ich, noch nicht mal 4 Meter, habe ich geschafft. Aber stell dir vor, da springt jemand, 10,12 Meter und tritt mit dem Fuß auf die rote Linie. Da hat er einen Weltrekord, oder? Nee? Ungültig. Ja. Was steht dort, wenn man dann im Fernsehen guckt, für ein Zeichen? Ein X, Kreuz, nichts. Ja, aber ich bin 10,12 Meter gesprungen. Ja, nützt dir nur nichts. Warum nicht? Du hast übertreten. Wisst ihr, das ist ein Bild für uns Menschen. Du kannst noch so toll sein als Mensch, du hast die Linie übertreten. Und ab wann? Das werde ich dir gleich erklären. Kannst dich abstrampeln, wie du willst, kannst Weltrekorde menschlich erzielen, hast trotzdem die rote Linie übertreten. Und als Zweite, die meisten der anderen Wörter in der Bibel, die mit Sünde übersetzt worden sind, die beinhalten einen Begriff, der bedeutet so viel wie das Ziel verfehlen. Also Sünde heißt einmal übertreten, und das Ziel verfehlen. Wer von euch kennt Dart? Phil Taylor und Michael van Gerven und so. Ne? Unglaublich, was diese Leute werfen können. Ich war letztens mit meinen beiden Schwagers und meinem Sohn darten. Und wir haben auch immer Triple 20 nacheinander geschmissen. Kein Thema, ist ja leicht, oder? Nicht ein einziges Mal. Ich könnte, glaube ich, noch bis zur Wiederkunft des Herrn werfen, werde ich nie schaffen. Und wisst ihr, da gibt es dann eine gewisse Punktzahl, die muss man ausmachen. Und da muss man einen gewissen Punkt treffen. Und wenn du ihn nicht triffst, was passiert? Du kannst davor gespielt haben wie der größte Weltmeister. Wenn du das Ding nicht ausmachst, hast du das Ziel verfehlt. Und diese beiden Begriffe nennt die Bibel Sünde. Einmal übertreten und einmal ich verpasse das Ziel. Adam und Eva. Und jetzt passt gut auf, was ich sage. Adam und Eva sollten ein Leben führen, das genau so gewesen ist wie das Leben unseres Herrn Jesus. Jesus ist der Mensch, wie Gott ihn sich vorgestellt hat. Völlig sündlos, völlig im Gehorsam, immer das tun, was der Vater will. Und hat Adam und Eva das geschafft? Sah am Anfang gut aus. Da steht in der Bibel, und Gott wandelte mit denen. Das ist etwas Herrliches. Wenn Gott mit einem wandelt, Gemeinschaft mit Gott belebt. Es muss herrlich gewesen sein. Bis dann die Sünde kam. Leider hat diese Sünde die Beziehung zwischen den Menschen und Gott zerstört. Plötzlich versteckt sich der Mensch. Und Gott muss rufen, Adam, wo bist du? Und seitdem muss Gott ständig rufen, wo bist du? Auch bei dir. Wo bist du denn? Wir haben uns alle entfernt von Gott, sagt die Bibel. Und Gott sucht. Es ist ein suchender Gott. Und ich sage nicht, wenn Gott kein suchender Gott wäre, können wir einpacken. Können wir nach Hause gehen. Ist alles verloren. Aber das Schöne ist, Gott sucht gern. Und er gibt nie auf. Erst dann, wenn er gefunden hat. Ich weiß nicht, wie lange Gott dich schon sucht. Wie lange ruft er in dein Leben, komm. Und sagt, ja, ich komm. Nächstes Jahr. Und er sagt, heute sollst du kommen. Ja, ich komme irgendwann. Nicht irgendwann. Gott ruft nach uns. Das ist das Erste, was die Bibel uns sagt. Gott interessiert sich. Nicht Adam hat gerufen, ach Gott, ich habe gesündigt. Lesen wir nicht. Eva auch nicht. Oh Herr, lesen wir nicht. Die initiale Zündung kommt immer von Gott. Gott hat das Dilemma gesehen. Die Feigheit, den Charme der Menschen, das Verzweifeltsein, die Selbstrechtfertigung. Und er sagt, bevor die sich aufmachen, komme ich lieber. Gott ist ein suchender Gott. Und jetzt hat Adam und Eva leider diese herrliche Beziehung verspielt durch die Sünde. Und das ist eigentlich die größte Tragik der Sünde, dass wir keine Gemeinschaft mehr mit Gott haben. Wenn wir an Sünde denken, denken wir, ja, ein Umbringen, ein Abziehen, beleidigen, einen auf die Schnauze hauen. So, das ist Folge der Sünde. Wisst ihr, was die größte, schlimmste Sünde ist? Gott nicht zu lieben. Die schlimmste Sünde ist nicht Mord. Die schlimmste Sünde, die du begehen kannst, ist nicht Gott zu lieben. Weil das größte Gebot ist, Gott zu lieben. Und deswegen ist es so wichtig, sind wir wirklich Sünder? Weil das hat sich so in uns eingeprägt. Ja, ja, so schlecht bin ich ja auch nicht, aber ja, nur die anderen, die sind doch noch viel schlimmer als ich. Das größte Verbrechen, das ein Mensch anstellen kann, ist die Liebe Gottes rauszukicken aus seinem Leben. Zu sagen, ich brauche dich nicht. Ja, Jesus, du bist zwar für mich gestorben, aber schaffe ich schon alleine. Die größte Sünde ist nicht lästern, und Diebstahl und andere Sünden, die auch nicht gut sind. Die schlimmste Sünde ist die, den Mann am Kreuz den Rücken zu kehren und sagen, alles gut. Gottes Diagnose. Oh, jetzt wird's interessant. Lesebrille auf. Jesaja 1, Vers 6. Jesaja 1, Vers 6. Von der Fußsohle bis zum Haupt ist keine heile Stelle an ihm. Oh, aber wir sind doch so edel. Das mag sein, vielleicht schön angezogen und so gestylt. Ich habe auch nichts dagegen. Aber in Gottes Augen, Gott schaut uns an und sagt, von der Fußsohle bis zum Scheitel Sünde. Harte Diagnose, oder? Von der Fußsohle bis zum Haupt, das ist nichts. Jesaja 64, Vers 5. Wir alle sind wie ein Unreiner geworden und all unsere Gerechtigkeit wie ein schmutziges Kleid. Wir alle sind verwelkt, wie das Laub welkt, und unsere Sünden trugen uns davon wie der Wind. Gottes Diagnose. Nicht über irgendjemand, über dich und über mich. All unsere Gerechtigkeit, wir bilden uns so viel ein, und wir morschen. Und Gott sagt, alle deine ganze Gerechtigkeit, nichts. Schmutziges Kleid. Du kannst moralisch, ethisch ein Leben führen, wo andere dich bewundern. Wenn Gott dich anschaut, schmutzig. Schmutzig, schmutzig. Psalm 51, Vers 7. Da sagt der Psalmist, in Schuld bin ich auf diese Welt gekommen. In Schuld. Als ich auf diese Welt kam, war ich schon schuldig. Als kleines Baby, hilflos, aber schon schuldig. Ist euch schon mal aufgefallen, kleine Kinder, ich liebe Kinder. Ja? Ihr auch? Ich hoffe. Und trotzdem ist in ihnen schon etwas, wo man merkt, das ist Sünde. Du brauchst ein Baby und ein Kleinkind nicht zu zeigen, wie man andere beleidigt, schlägt und Dinge wegnimmt. Das macht er aus sich heraus. Warum? Die Bibel sagt, weil Schuld da ist. Kein Elternteil braucht ein Kind zu zeigen, das etwas wegzunehmen von anderen oder zu kratzen oder so. Das ist in die drinne. Warum? Sünde. Das ist Gottes Diagnose. Danke, Mopin. Und dann schlagen wir mal im Neuen Testament etwas auf. Römerbrief, Kapitel 3, 23. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Da steht alle, du auch. Du hast keine Chance, aus dir heraus die Herrlichkeit zu erlangen. Du gehst nicht verloren ohne Jesus, du bist verloren. Das ist ein Unterschied. Du brauchst nichts zu tun, um verloren zu gehen. Bleib einfach, wie du bist. Und du gehst garantiert in die Hölle. Egal, wer du bist. Gott ist kein Spielverderber. Wisst ihr, ich habe mich mal mit so einem, kennt ihr Humanisten? Wisst ihr, was ein Humanist ist? Das sind Leute, die sagen so, der Mensch ist edel. Und der Mensch, wenn er eine richtige Umgebung hat, oh, dann ist der Mensch wie Gott. Dann konnte ich immer, ich sage, Leute, liebe Humanisten, schlag mir die Bibel auf. Bevor der Sündenfall war, da hat Gott Adam und Eva in den Ghettos von New York hineingeschickt, oder? Da war nur Mafia und Drogen und so. Steht das in der Bibel? Nein, die Bibel sagt, es war der schönste Ort überhaupt, das Paradies. Und der Mensch hat trotzdem gesündigt. Das stimmt nicht. Es ist sicherlich etwas Wahres dran, dass dein Umfeld wichtig ist für deine Prägung. Da stimmen wir wahrscheinlich alle zu. Aber du kannst im Paradiese Gottes sein wie Adam und Eva und sündigst. Du kannst hier drinnen sitzen und hast Gedanken, wenn die jetzt offenbar wären, dann würdest du so einen roten Korb kriegen. Das ist unser Leben. Gott hat den Menschen zu seinem Bild geschaffen. Mir hat jemand gesagt, Evolution ist doch alles bewiesen. Und so ich sage, hör doch auf, den ganzen Quatsch. Und dann wollte er mir erzählen, ja, ihr Christen und so. Und ich sage, wisst ihr, wir Christen sind die wahren Humanisten. Oh, das hat mir noch nie einer erzählt. Ich sage, dann wird es Zeit. Warum? Ich sage, es ist ganz einfach. Ihr Leute, die ihr an der Evolution glaubt, behauptet, der Mensch stammt irgendwie durch eine Entwicklungsphase vom Affen ab. Meine Bibel sagt, dass der Mensch zum Ebenbild Gottes geschaffen ist. Nicht irgendein Affe, ich bin kein Ebenbild eines Affen, sondern ich bin Gottes Ebenbild. Das ist wahres Menschsein. Das ist Humanismus. Guck dir mich an. So habe ich das noch nie gesehen. Ich sage, dann wird Zeit, dass du endlich mal diese Affenähnlichkeit ablegst und wirst gottähnlich in Christus. Lasst euch von niemandem einreden, die christliche Religion macht den Menschen nieder. Papplapapp, die größte Lüge. Die christliche Religion erhebt den Menschen auf einen Status wie keine andere. Gott sagt, als ich dich schuf, habe ich etwas von mir hineingelegt in dir. Das heißt, du siehst in den Menschen ein Stück weit von Gott, den Schöpfer. Was andere in dir sehen, ist uninteressant. Andere sehen vielleicht und sagen, oh, der hat große Ohren und kleine Ohren und große Augen, kleine Augen. Du bist ein Ebenbild Gottes, ein Original. Dich gibt es nur ein einziges Mal auf dieser Welt. Und lass dir von niemandem einreden, dass dein Leben sinnlos und blöde ist. Und dass du es nicht schaffen könntest. Da kommen wir nachher zu. Aber ich muss uns jetzt erstmal die Augen öffnen. Die Gottesebenbildlichkeit. Und das ist der Zerbruch des Menschen, dass er diese Ebenbildlichkeit verloren hat. Wir sind durch unser Leben so gottunähnlich geworden. Gott ist Liebe und wir hassen so oft, oder? Gott vergibt und wir sind so oft unvergeblich und wollen alles. Gott ist großzügig und wir sind geizig oft. Gott ist ein Gott der Klarheit und wir verdunkeln so viel in unserem Leben. Wir machen eigentlich ständig das Gegenteil, was Gott ist. Und das macht unser Leben zur Hölle. Und wenn Jesus nicht gekommen wäre, dann mal gute Nacht. Da wären wir nie rausgekommen. Sieh mal, jetzt versucht ja ein Mensch, da komme ich gleich zu, der bekommt die Botschaft Gottes, Jesus ist für diesen ganzen Dreck gestorben. Ich darf zu ihm kommen, weil er alles vergeben kann. Ist das vielleicht irgendetwas in deinem Leben, das dich abhält, zu Jesus zu kommen, wo du denkst, ja, das kann er mir nicht vergeben. Es gibt nichts, was er dir nicht vergeben kann. Das Kreuz von Golgatha ist die größte Mülldeponie, die es je auf Erden gab. Nie wurde ein Ort so beschmutzt mit Sünde und Schuld wie am Kreuz von Golgatha. Und deswegen darfst du kommen. Du darfst kommen mit dem ganzen Dreck deines Lebens. Und er sagt, komm. Nicht so wie bei uns Menschen, die uns abstempeln. Ach, der säuft schon seit 20 Jahren. Fürchterlicher Kerl oder nimmt Drogen oder macht dies. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Und Gott sagt, aber ich will mit ihm was zu tun haben. Vielleicht hast du dich selbst schon aufgegeben und gesagt, aus mir wird nie etwas. Ich komme da nie raus. Und Gott sagt, doch, mit mir kommst du raus. Das ist die Botschaft. Und wenn wir uns dann bekehren, das bedeutet nichts anderes als, ich habe erkannt, ich bin schmutzig und dreckig und ich muss zu diesem Jesus. Und dieser Jesus sagt genau das, alle Sünder willkommen. Und ich komme zu ihnen und ich möchte dann ein Leben mit ihnen führen. Dann fängt Gott an zu arbeiten. Wie ein Bildhauer. Jetzt gebe ich euch ein schönes Bild. Eines Tages ist ein Mann auf der Suche gewesen, wie wird mein Leben jetzt als Christ? Wie sieht das aus, wenn ich mit Jesus lebe? Ich habe ihn jetzt eingeladen, was passiert? Und dann hat er gesehen, wie ein Mann aus einem Holzklumpen angefangen hat zu schlagen, eine Skulptur. Und am Anfang dachte er, was soll daraus werden? Das ist ein viereckiger Kasten. Das ist halt. Und immer wieder hämmerte der Mann dort, der Schreiner und Machter, der Bildhauer. Und dann sagte er, entschuldigen Sie, Meister, ja, ja, was soll das werden? Dann sagte er, ich mache daraus einen wunderschönen Elefanten. Daraus soll Elefant sein? Das ist ein Klotz. Noch. Du hast keine Schablone. Wie soll daraus ein Elefant werden? Und jetzt pass gut auf. Da sagt der Bildhauer, das ist ganz einfach. Ich schlage alles das weg, was nicht aussieht wie ein Elefant. Und das macht Jesus in dein Leben, wenn du dich bekehrst. Er fängt an, die Dinge wegzunehmen, die dir durch die Sünde in dein Leben zerstörerisch gewirkt haben. Wenn Jesus kommt, dann fängt er an, und das wird er eine lange Zeit machen müssen, nämlich so, da komme ich nachher drauf, wie lange er dabei ist, uns in das Bild zu formen. Ich hoffe, dass ihr jetzt verstanden habt, ein bisschen, was Sünde ist. Wie bekomme ich denn Sündenvergebung? Das habe ich eben schon ein bisschen erklärt. 1. Johannes 1, die Verse 7 bis 9. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von manchen Sünden. Von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von mancher Ungerechtigkeit. Von aller Ungerechtigkeit, steht dort. Das ist der Schlüssel. Wie bekomme ich Sündenvergebung? Ich muss es bekennen, ehrlich, klartisch. Nicht Gott Geschichten erzählen. Wir erzählen Gott zu oft Geschichten, wir Gläubigen auch. Wir haben irgendwelche Probleme. Ach, Vater, du machst alles richtig. Das Wasser steht mir bis hier und wir reden irgendwelche Geschichten und der Vater sagt, was ist denn mit denen los? Stell dir mal vor, du hast ein Kind, das Probleme hat. Es kommt zu dir und erzählt dir Geschichten. Dann musst du deine Liebe in Frage stellen. Dann stimmt etwas nicht in deiner Beziehung mit deinem Kind. Wenn dein Kind dir nicht offenbart die Dinge, die es auf dem Herzen trägt, dann stimmt etwas nicht in eurer Beziehung. Und genau das machen wir mit Gott. Und Gott sagt, hallo, du musst nicht fromm reden. Ich weiß, dass du gar keine Lust hast, mit mir zu reden. Sag's mir doch, ich bin dein Freund. Wisst ihr, das ist das allergrößte Problem. Wir müssen die Sünde bekennen, und in Sprüche 28, 13 steht, und lassen. Lassen und hassen. Hassen. Das Einzige, was wir hassen dürfen, ist die Sünde. Ich hoffe, dass du einen richtigen Hass hast gegen Sünde. Das wünsche ich dir von Herzen. Wie bekomme ich Sündenvergebung? Bekennen. Einfach bekennen. Keine Geschichten erzählen. Ich hatte vor ein paar Tagen mit einem Mann, ein bisschen jünger als ich, ein wunderbares Gespräch. Also wunderbar war nicht der Inhalt, das war viel Not und Elend und Traurigkeit. Aber wunderbar war die Ehrlichkeit. Der hat blank gezogen. Der hat keine Geschichten erzählt. Mann, ich war echt bewegt. Ich habe gesagt, Herr Jesus, wow, der kommt auf den Punkt. Und heute hat er mir eine Sprachnachricht geschickt. Christian Mopral, Christian, mein Bruder, jetzt wollen wir 100% für Jesus geben. Nicht mehr nach links und rechts. Ich bin so gefreut über diese Sprachnachricht. Vor einer Woche wollte er noch was ganz anderes machen. Wenn man die Sünde dann bekennt und auch lässt, dann kommt die Ruhe ins Herz, oder? Ist auch herrlich, diesen ganzen Dreck mal endlich loszuwerden. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Frage. Jetzt habe ich mich bekehrt und jetzt sündige ich nicht mehr. Das glauben wir manchmal. Ja, ihr lacht und sagt, aber wir verhalten uns nicht dementsprechend, was wir wissen. Ich werde euch das gleich beweisen. Galater 5, die Verse 16 bis 25. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf und der Geist gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches: Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich es vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Was sagt uns Galater 5? Galater 5 sagt uns, dass in uns zwei Naturen sind. Einmal den alten Christian, der möchte sein Ding machen. Und dann gibt es den neuen in Christus. Und diesen Kampf hast du und ich auch. Und der ist nicht weg, wenn du dich bekehrst. Der fängt erst an. Also wenn du dich darauf einstellst, dass du mit Jesus leben willst und du hast Ruhe, da wirst du keine Ruhe haben. Da geht's richtig rund. Du wirst viel, 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 viel mehr Probleme bekommen, wenn du mit Jesus lebst. Aber du bist nicht alleine. Und du hast einen, der endlich das Grundproblem deines Lebens lösen kann, nämlich deine Verlorenheit und dein Getrenntsein von Gott. Aber es stimmt nicht, lasst euch von keinem irgendwelche Geschichten erzählen. Komm zu Jesus und alles wird gut. Ich sag dir, komm zu Jesus und es kommt Wind, Orkan, stormartig. Oh, ich wusste gar nicht, dass es einen Teufel gibt, bis ich Jesus kennengelernt habe. Oh, der ist aber ganz schön biss geworden. Davor war er mein Partner. Und wenn du Christ wärst, dann stellst du dich gegen ihn. Und ich sage euch das, der ist nicht doof. Ohne Jesus null Chance. Und in diesem Kampf stehen wir. 1. Korinther 5, Vers 1. Überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch sei. Und zwar eine solche Unzucht, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet. Wo denn? In der Welt? Nein, in der Korinth-Gemeinde. Was waren das? Gläubige. Was? Gläubige leben hier in schweren Sünden? Ja. Und die Bibel? Die sagt's. Alle Sünder willkommen in der Gemeinde. Ja. Stellt euch mal vor, jemand hätte eine Woche lang deine Gedanken aufgenommen und die würden wir uns jetzt hier angucken. Könntest du noch so relaxter gucken? Ich würde rauslaufen. Ich würde sagen, ja, sorry, Praller, aber wir sehen uns in der Ewigkeit wieder. Ich tritt kein Mensch mehr unter die Augen. Oh, als meine Schwägerin, als ich sie so sah da, und ich war so hilflos und ich habe nur gebetet, Herr Jesus, lass es nicht das sein, was ich denke. Da habe ich so eine Panik gekriegt. Ich bin ins Auto mit meinem Sohn. Mein Sohn war bei mir. Auf den Weg von diesem Trampolin-Club bis ins Krankenhaus habe ich so viel gesündigt, gedanklich und Worten. Dafür hätte der Herr Jesus schon allein sterben müssen. Ich habe mich nicht wiedererkannt. Hätte ich irgendwie Möglichkeiten gehabt, Leute zu beseitigen, ich hätte mehrere auf dem Weg zum Krankenhaus in die Ewigkeit verbracht. Weil ich wollte dahin, ich wollte wissen, was mit meiner Schwägerin ist und die haben mich aufgehalten. Und ich wusste, meine Frau war fertig und die hat geweint und ich wollte dahin. Und dann sind da vor mir Leute 30 gefahren und mein Sohn war neben mir und ich habe gesagt, tut mir leid, Dada, aber ich bin Ältester, aber ich war heute der Leibhaftige, tut mir leid. Schlimmer geht's nicht. Ich musste mich dann abends auf meine Knie schmeißen und sagen, Herr Jesus, die Sünden, die ich heute begangen habe, die hätten schon gelangt, dich so aussehen zu lassen. Mann, Mann, Mann. Das bin ich. Falls ihr dachtet, der Mann hier vorne hat alles im Griff. Der hat gar nichts im Griff. Wisst ihr, wir können ganz gewaltig sündigen. Oh ja, Philipper 4, Vers 2 in der Gemeinde. Ne? Ich spreche zu Gläubigen, nicht zu irgendwelchen. Die Eunike ermahne ich und die Sünche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Was gab es denn da? Stress, Clinch unter den Frauen, das gibt es bei uns nicht. Unsere Frauen verstehen sich immer blendend. Da läuft immer alles glatt. Frauen, ihr wisst ganz genau, nicht nur ihr, wir auch. Und Paulus muss sagen, also achte mal in der Gemeinde, die beiden dann. Tja, es menschelt in der Gemeinde, oder? Und manche Gemeinden, die pusten sich so auf wie so ein Fasan, da ist nichts drin, heiße Luft. Wisst ihr, wenn wir nicht anfangen, ehrlich miteinander zu reden, dann sind wir ein Club von frommen Heuchlern, da gibt es genügend Gemeinden. Das war das Erste, was ich mir vom Herrn erbeten habe. Herr Jesus, sollte ich jemals eine Gemeinde leiten dürfen, dann rotte alle Heuchelei aus und fange bei mir an. Wenn wir uns nicht die Wahrheit sagen können, wenn wir nicht offen sagen können, wo wir stehen, wenn ich mal zu meinem Bruder offen sagen kann, weißt du was, das stimmt überhaupt nicht, was ich dir da erzählt habe. Ich habe da ein Alsterwasser getrunken, ich habe eine ganze Kiste gesoffen und ich war blau, konnte kaum noch gehen. Ja, aber du bist doch wiedergeboren, ja. Und trotzdem ist es mir passiert. So bin ich, hier bin ich. Und jetzt gehen wir auf die Knie. Und jetzt bringen wir es dem Herrn Jesus. Ein Sünder fällt mit den anderen Sündern auf seine Knie. Das ist Gemeinde. Ein Sünder fällt mit den anderen Sündern auf den Knien. Und nicht von oben herab. Ich sage es dir, wenn du von oben herab Menschen abkanzelst, ist nur eine Zeitfrage, wenn du auf dem Boden liegst. Was kommt vor dem Fall? Naja, wisst ihr, ne? So. Offenbarung Kapitel 2 bis 3, die sieben Gemeinden. da gab es nur zwei Gemeinden, wo der Herr Jesus keine Kritik hatte. Alle anderen, tu Buße. Oh. Aber Herr, das war doch Gemeinde, ja, und was müssen sie tun? Buße, warum? Weil sie sündigen. Punkt. Oder? Manche Christen so, denn sagen, wir sind alle Sünder. Und dann kommt der Bruder, Punkt, und erzählt mir, du, ich habe gestern meinen Nachbarn einen auf die Fresse gehauen. Was? Der ist so frech geworden, der hat meine Frau beleidigt, dann habe ich ihn einfach eine geknallt. Unsere ersten Gedanken sind, ob der wirklich wiedergeboren ist. Ich habe schon immer gewusst, mit denen stimmt was nicht. Der kommt auch nicht in die Stunden so regelmäßig. Ich wusste das mit denen was nicht. Das sind wir, Pharisäer. Wir sagen Sünder, ja, und wenn jemand in Sünde fällt, dann behandeln wir ihn wie einen Aussätzigen. Wir sind die größten Schauspieler. Und möge der Herr uns davon befreien, dass wir ehrlich miteinander werden. Das ist mein Gebet. Sündige ich noch nach meiner Bekehrung, aber hallo. Wisst ihr, nicht die Groben manchmal so, die manche sagen, ja, aber ich betrüge jetzt nicht mehr und das, wunderbar, alles schön und gut, aber ich zeig dir mal, was auch Sünde ist. Hältst du dich mal kurz auf den Stuhl fest? Jetzt zeige ich dir mal, was Sünden sind. Römer 14, Vers 23. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Oha. Der Herr sagt, ich bin bei dir alle Zeit. Morgens früh stehen wir auf. Ach Herr, ich bin schon wieder alleine. Hallo? Sünde. Nicht jetzt ein Tod machen, ein Erpressen und so. Das meine ich nicht. Einfach nicht glauben, was Gott sagt, ist Sünde. Gott sagt, ich bringe dich durch. Wir gehen auf Geschäft. Das erste Mal klappt nicht, das zweite, das dritte Mal und sagt, ja, ich bete euch Linde raus. Aha, wo ist der Glaube? Weg. Merken wir das? Gott nicht vertrauen ist die größte Sünde. Gott nicht vertrauen ist die größte Sünde. Und da sind wir Weltmeister drin, oder? Wir beten und dann glauben wir es nicht. Wir beten und im Gebet stehen wir schon auf und denken schon, haben schon Plan B. Wir legen Gott Plan A hin und stehen auf, haben Plan B. Ja, wenn das nicht klappt, dann mache ich das und das. Ach Herr, ich vertraue nur dir. Stehen wir auf und wenn das nicht klappt, dann mache ich das. Und Gott sagt, was ist denn los mit dir, mein Kerl? Also, das ist Sünde. Und jetzt wird es ganz schwierig. Dann können wir wirklich, ohne Jesus können wir so einpacken. Jakobus 4, Vers 17. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Ach du lieber Schreck. Wie oft können wir am Tag Gutes tun? Und tun es nicht. Wir sehen, jemand hat Probleme, einen Parkplatz zu finden und ist vielleicht älter. Und was machen wir? Wir nehmen den Parkplatz. Oder? Oder kommen wir auf den Gedanken zu sagen, das ist ein alter Mann, ich suche weiter. Habe ich noch nie erlebt. Wir sind an der Kasse, wir wollen nach Hause. Und wir sehen, da ist eine Mutter mit einem Kind, das schreit und die Mutter ist völlig verzweifelt. Aber wir sind vor. Die kommt nicht vor mir, ich muss auch nach Hause. Wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, ist Sünde. Und jetzt könnte ich fortfahren, okay? Sieht nicht so gut aus im Mund, oder? Römer 7, Paulus nennt genau dieses Problem. Hört mal, was er sagt, Römer 7, Vers 15. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht, denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Das ist der Mensch ohne Christus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das ist die Diagnose der Bibel. Nicht so, wir sind alle so gewaltige Menschen. Nein, nichts Gutes. Ohne Christus verloren. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Und das sehen wir. Wie viele Menschen wollen Gutes tun und schaffen es nicht. Ich mache ja nun viel Seelsorge auch in den Gefängnissen und mit drogensüchtigen Leuten. Wie oft sagen die Leute, jetzt schaffe ich es und dann fallen sie wieder rein. Sie wollen und kommen nicht raus. Versklavt unter der Sünde. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich finde also das Gesetz, das in mir ist, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Das ist die Diagnose von Paulus. Das ist die Diagnose des Leibes des Todes. Das kennst du auch, oder? So, ich war ja früher ein Zocker, Janko kennt mich. Wie oft habe ich gesagt, gerade Daumen und Zobel, ich schwöre auf alles, ich werde diese Rennbahn nicht mehr betreten und der Ratschen, den werde ich nicht mehr setzen. Ja, Geld verloren, wütend und raus von der Rennbahn. Und Donnerstag, dann, wer ist wieder rangetackelt? Der Christian. Das war's mit den guten Vorsätzen. Ich weiß nicht, mit was du kämpfst in deinem Leben. Keine Ahnung. Ich weiß nur eins, du wirst alleine es nicht schaffen. Du kannst alleine weitermachen, wie du willst, du wirst es nicht schaffen. Es gibt nur einen, der mit dir zurechtkommt. Und das ist Jesus. Wann hört denn das Sündigen endlich mal auf? Tja, da müssen wir warten, bis wir im Himmel sind. Denn das ist die Botschaft, ich würde euch gerne was anderes sagen, aber wenn jemand noch eine andere Erkenntnis hat, dann kann er gerne mir mal sagen. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der nicht sündigt, auch kein Christen, in der Ewigkeit. Da werden wir das erste Mal mit Menschen als Menschen zusammen sein, ohne Sünde. Das muss ja unglaublich schön sein. Allein deswegen ist der Himmel schon der Himmel. Paulus sagt in 1. Korinther 15, ab Vers 54, wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist so Tod dein Sieg? Wo ist so Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Irgendwann ist der Tod nicht mehr da. Wir wissen, der Tod ist der Ursprung der Sünde. Also die Sünde ist der Ursprung. Und da kommt der Tod. Und wenn der nicht mehr ist, ist keine Sünde mehr da. Und wann? Wenn wir beim Herrn sind. Also musst du dich so lange begnügen. Du musst jeden Tag, genau wie ich, wenn du ehrlich bist, immer wieder zum Herrn Jesus kommen und sagen, Heiland, bitte vergib mir. Hört es denn gar nicht auf? Doch, in der Ewigkeit. Aber auf dieser Erde nicht. Falls du das dachtest, dann bist du auf dem Holzweg. Wie bekomme ich denn mehr Sieg über die Sünde? Und jetzt wird's wichtig. Wie habe ich denn mehr Sieg, dass ich nicht immer am Boden liege? Manche Menschen sagen, Christian, ich will da raus, ich habe keine Lust mehr, dieses Leben zu führen. Heute hi, morgen hot und ich will das nicht mehr. Und ich möchte mit 3 Ratschlägen enden. Das erste, Galater 5, Vers 16 sagt, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Wenn du dich bekehrt hast, dann hast du eine Kraft in dir, die die Bibel nennt, der gute Heilige Geist. Und diese Kraft in dir überwindet alles. Und jetzt ist es deine Aufgabe, dich diesem Herrn hinzugeben und zu sagen, Herr Jesus, möge der gute Heilige Geist mein ganzes Leben radikal verändern. Du weißt, ich kann nicht vergeben, schenk du das mir. Du weißt, ich habe hier Probleme, hilf du mir hier. Ich schaffe das nicht. Du musst mir helfen. Und dann bist nicht mehr du der Macher. Das ist der Untergang deines Lebens, wenn du der Macher sein willst. Du musst zu dem Macher hingehen. Der Macher ist Gott. Gott macht. Und dann mit dir gemeinsam. Nicht über deinen Kopf hinweg, sondern mit dir gemeinsam. Das zweite, sich Gott unterordnen, ist ein wichtiger Punkt, um Sieg zu haben. Jakobus 4, Vers 7. Und erwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Wenn du möchtest, dass der Satan aus deinem Leben rausgeht, dann musst du dich vorher Gott unterordnen. Da steht nicht zuerst, befiehlt den Teufel, dass er flieht, da steht zuerst, unterordnet euch Gott. Und wenn ihr das tut, dann flieht der Teufel. Warum? Weil er Angst hat vor Gott. Vor dir hat er keine Angst. Der lacht sich tot über dich, genauso wie über mich. Aber wenn Jesus plötzlich in dein Leben auftrumpft, haut ab. Warum? Ja, der ist ja nicht doof. Der weiß, da gibt's was auf dem Kopf. Ja, und deswegen muss Jesus der Macher deines Lebens sein. Kennt ihr das? Diese alte Schwester, die dort war und die hat dann immer so gesagt, wenn dann die Anfechtung so groß war und der Teufel an ihre Lebenstür klopfte. Damals war sie am Anfang noch so, da hat sie die Tür aufgemacht und hat diskutiert mit dem Teufel. hat nichts gebracht. Und später, als sie schlauer wurde, wisst ihr, was sie gemacht hat? Als das dann kam und die hat nochmal geklopft, der Teufel klopfte, dann hat sie gesagt, Herr Jesus, mach du mir die Tür auf. Und der Teufel klopft in dein Leben, Herr Jesus, mach du mal die Tür auf. Überlass das ihn. Er hat ihnen den Kopf zertreten. Er ist der Sieger, nicht du, er. Und das Letzte, Römer 7, 25, diese brutale Diagnose von Paulus endet. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Jetzt könnte man ja verzweifeln, aber dann kommt Vers 25. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist die Lösung. Jesus ist die Lösung, damit du Überwinder wirst. Ich hoffe und bete, dass du heute diese Sachen verstanden hast, was Sünde ist, wie man Sünden vergeben bekommt, auch eine nüchterne Analyse, dass wir als Christen auch noch wirklich heftig sündigen können. Und das hört erst leider auf im Himmel, dann gibt es keine Sünden mehr. Und solange wir da nicht sind, brauchen wir die Kraft des guten Heiligen Geistes. Wir brauchen die Unterordnung unter Gott, dass er der Chef ist. Und dann wird Christus Raum haben. Und dann wirst du auch Sieg haben. Amen.